Herzlich willkommen zum Vortrag von Dirk Damecke zum Thema Vom Techniker zum Leader auf der FrostCon 2025. Viel Spaß.
Danke, Andreas. Ich bitte mal um Handzeichen. Wer von euch hat Führungsverantwortung? Frage an die anderen. Führt ihr euch selber oder werdet ihr geführt? Entscheidet ihr, was ihr anzieht? Oder eure Frau? Oder euer Partner, eure Partnerin? Ich formuliere mal um. Wer von euch hat Führungsverantwortung im Job? Und warum seid ihr hier? Ja, weil ihr neugierig seid, ist okay. Wer von euch möchte gerne eine Rolle mit Führungsverantwortung im Job übernehmen? Das sind weniger, als ich erwartet habe, ehrlicherweise. Also, ich bin Dirk. Ich mag es nicht, mein Notebook zu bekleben, deswegen habe ich hier so ein paar Logos zusammengeschustert oder zusammengesucht, die ein bisschen beschreiben, was ich tue und wo ich bin. Ich werde nicht auf jedes Logo einzeln eingehen, keine Angst. Unten steht eine URL oder eine Webadresse, da findet ihr Informationen über mich, da findet ihr auch Links zu weiteren Informationen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, das ist das Logo unten mit dem Pferdchen. Ich komme aus Wanne-Eickel, das ist das Wappen der damaligen Stadt Wanne-Eickel. Momentan lebe ich in der Schweiz, das ist das Logo oben links, das ist der Otter, der da eine Rolle spielt, und arbeite für ein Telekommunikationsunternehmen. Darf da hoffentlich das Jahr des Linux-Desktops einläuten. Ich bin Epic Owner Linux Workplace, nennt sich das, also im agilen Kontext derjenige, der das Thema nach vorne treibt. Bin ein alter Sack, das seht ihr selber. Verheiratet, zwei Hunde und ein Pferd, keine Kinder. Um das aufzulösen, Blach bedeutet Göre oder vorlautes Kind. Die Schweizer sagen Goof dazu, also Ruhrpott-Blach heißt, ich bin halt ein vorlautes Kind aus dem Ruhrgebiet, dass ihr das wisst. Genau. eins vorab, der Disclaimer muss zu Anfang kommen, wer mich sieht, fliegt raus. Ich möchte gerne mit du angeredet werden. Wenn ihr Fragen habt, fragt bitte direkt. Zeigt bitte auf, dann kann der Andreas rumgelaufen kommen und euch das Mikro vor die Nase halten, dass das auch im Stream landet. Ich bemühe mich aber sonst, eure Fragen zu wiederholen, dass die Leute, die später das nachschauen, auch die Fragen mitbekommen. Fahrplan für heute. Es ist sehr autobiografisch, was ich euch erzähle. Es ist nicht alles richtig, was ich euch erzähle. Es ist meine Sichtweise auf Dinge. Es mag andere Sichtweisen geben. Im Zweifelsfall habt ihr die bessere Sichtweise als ich. Ich kann nur meinen Weg erzählen. Ich werde ein bisschen dazu erzählen, was ich gelernt habe und was für mich wichtig geworden ist. Das mag sich mit dem decken, was für euch wichtig ist, muss es aber nicht unbedingt. Und ich werde zwei, drei Worte darüber verlieren, wenn wir so weit kommen. Ich habe nur 120 Folien, wie ihr starten könnt und was ihr machen könnt, um dann vielleicht auch später eine Führungsrolle zu übernehmen. Oder wie ihr feststellen könntet, ob ihr dazu geeignet seid. Das Ganze beginnt mit einem großen Eigentlich. Eigentlich wollte ich nie Teamleiter werden. Ich hatte nie Bock darauf, finanzielle Führung zu übernehmen. Nie. Ich hatte keine Lust auf Gespräche, so Kündigungsgespräche oder von oben irgendwelche Informationen weiterzugeben, à la das Unternehmen sagt, dass ihr jetzt dieses und jenes tun müsst. Ihr müsst zweimal die Woche ins Office kommen. Aber das gehört halt dazu. Und was ich überhaupt nicht mag, ist Command and Control. Das heißt, dass jemand vor der Gruppe steht und sagt, was die Gruppe zu tun hat. Ich mag es lieber partizipativ. Ich mag lieber mit Leuten ins Gespräch kommen, zusammen Entscheidungen treffen, wie wir als Team weiter funktionieren können. Das geht auch. Führung ist mehr, als man so gemeinhin denken würde. Es gibt ganz viele Bereiche in der Führung. Was ihr sicherlich kennt, ist fachliche Führung. Disziplinarische Führung kennt ihr sicherlich auch. Und dann noch, ich lese euch jetzt nicht die ganze Folie vor, das ist ein Auszug. Es gibt eine ganze Menge mehr von Führungsbereichen, aber das sind Führungsbereiche, mit denen ihr je nach eurem Unternehmen konfrontiert werden könnt. Zum Teil übernehmen solche Führungsaufgaben Leute über euch oder Leute neben euch, aber generell gehört das alles in den Bereich der Führung. Und ich weiß nicht, warum da eine Maus ist, nehmen wir die mal weg. Aber ich mag Autonomie, ich mag mitentscheiden dürfen, ich mag Sachen beeinflussen zu können, ich mag Entscheidungen mit anderen zusammentreffen. Ich mag meine Expertise einbringen und mit dieser Expertise auch Dinge zu beeinflussen. Und ich habe gemerkt, dass ich die Weichen dazu, ein Leiter zu werden, schon vor sehr vielen Jahren gestellt habe. Dass es vor vielen, vielen, vielen Jahren schon angefangen hat. Und deswegen ein wenig autobiografisches. Ich war, bevor ich da zum Leiter geworden bin, war ich Technical Lead für Themen oder Subject Matter Expert. Das gibt natürlich immer englische Begriffe dafür. Also ich habe fachliche Leitung schon gehabt. Ich bin Experte für Linux und OpenShift oder Kubernetes auch. OpenShift ist ja nur eine Kubernetes-Distribution. Ich habe auch technische Teilprojektleitung gemacht. Also was aus der Technik kommt, das konnte ich vorher. Und ich mag Menschen. Und ja, ich möchte darüber reden. Ich finde, Menschen zu mögen gehört zu einem Leiter dazu. Wenn man Menschen nicht mag, kann man auch leiten, aber ich finde, das kommt nicht gut. Dann spricht man auf einmal von Menschen, statt von Menschen, von Ressourcen. Ich mag Menschen. Ich mag hier zu sein, ich mag für euch was zu erzählen, ist auch ein Stück weit Leitung, ich leite euch an, irgendwas mit mir zu erleben hier. Aber ich mag Menschen als elementare Funktion für einen Leiter, das gehört einfach dazu und das muss auch so sein. Leitung im Kleinen kennt ihr vielleicht auch, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal was mit Auszubildenden zu tun gehabt und wer von euch hat auch verstanden, dass es nicht nur ist, fachliches Wissen weiterzugeben. Wunderbar. Also es haben bestimmt, weiß ich nicht, 70-80% der Leute hier aufgezeigt. Und als Ausbilder ist man auch Leiter. Man leitet einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen an, Wissen zu aggregieren. Und man muss auch auf Dinge achten, die neben der Arbeit passieren. Und wenn man so einen Ausbilderschein macht, dann bekommt man da auch beigebracht, dass man sich um Suchtgefahren kümmern muss, Schlaglöcher kümmern muss, die so ein Jugendlicher im Laufe seines Lebens überfahren muss. Das ist Leitung. Das ist nicht Teamleitung, aber das ist Leitung. Interessanterweise, Hundetraining hilft auch. Meine Frau ist Hundetrainerin, deswegen habe ich das jetzt gebracht. Ich bin vielleicht kein guter Hundetrainer, aber Verhaltensbiologie greift auch bei Menschen. Wir sind auch Säugetiere. Und ich warte immer noch darauf, dass meine Frau mal einen Vortrag hier hält, Hexe Hacker, wie sie mich dazu bringt, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht tun möchte. Ich glaube, davon gibt es einiges. Von daher wäre es bestimmt mal ein cooler Vortrag. Vielleicht macht ihr das tatsächlich mal. Wie ist das Ganze dazu gekommen? Vor 3,5 Jahren habe ich den Job gewechselt. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt und gebauchpinselt gefühlt, dass meine Rolle, die ich da übernehmen sollte, das Titel leite, das Wort Leitung im Titel hatte. Das war das erste Mal in meiner Berufskarriere, dass ich irgendwie was mit Leitung im Titel hatte. Sonst hieß es immer so Senior System Engineer, Technical Solution Engineer, System Architect, Database Engineer, was man so im Laufe seines Lebens alles macht. Aber da war das erste Mal das Wort Leitung im Begriff, im Jobtitel. Und klar ist kein Leiter im klassischen Sinne. Es ist eher eine fachliche Leitung, die ich da machen durfte. Aber das nicht lange. weil was dann passierte, war ein Riesenslalom. Wie jedes große Unternehmen, also die Swisscom, für die ich arbeite, die hat weltweit, glaube ich, 25.000 oder 27.000 Mitarbeiter. Ich wollte nie für einen Großkonzern arbeiten. Ich werde manchmal daran erinnert, warum nicht. Und ich habe da eine ganze Menge an Restrukturierungen mitgemacht. Also es gibt ein LinkedIn-Profil von mir, da könnt ihr das nachverfolgen. Ich habe fast im Halbjahresrhythmus die Rolle gewechselt. Ich wurde bei einer Reorg vergessen und dann hat man gedacht, ja eigentlich wollen wir dich ja doch behalten. Hier hast du ein Team. Dass sie mich vergessen haben, war nicht ganz so schmeichelhaft. Dass man mich behalten wollte und mir einen roten Teppich ausgerollt hatte, war schon schön. Aber wenn ihr solche Sachen sucht, es gibt den Begriff Accidental Manager, damit beschreiben die Amerikaner das, was mir passiert ist. Es gibt eine ganze Reihe an Artikeln, die genau das beschreiben, wenn Leute zufällig zum Teamleiter werden oder wenn gesagt wurde, Freiwillige vortreten und alle gehen einen Schritt zurück und der da vorne stehen bleibt, muss dann den Teamleiter machen. Genau. Dann wurde das Setup schrittweise agilisiert. Dann habe ich mich dann mit agilen Rollen auseinandersetzen dürfen. Dann hieß ich auf einmal Product Owner. Und zu jedem Product Owner nach Safe gehört auch ein Teamcoach. Teamcoach und Product Owner sollten nie die gleiche Person sein, aber wir hatten ja nichts. Wir haben dann damit angefangen, dass ich das in Personalunion machen sollte. Ich habe aber gemerkt, dass mir die Beschäftigung mit Menschen mehr Spaß gemacht hat. Das ist vielleicht auch ein Hint für die Zukunft. Vielleicht kann man im Leben das machen, was einem Spaß macht. Klappt nicht immer, manchmal schon. Ja, ein halbes Jahr später wurde dann mein Team mit einem anderen zusammengelegt und da habe ich dann, weil die Teamgröße zu groß geworden ist, ist dann noch ein weiterer Teamcoach dazugekommen. Wir haben das Ganze dann zu zweit gemacht und von dem Kollegen durfte ich wirklich eine Menge lernen. Nachdem ich dann wieder die Rolle gewechselt habe, wie gesagt, jetzt Epic Owner Linux Workplace, haben 12 Leute in dem Team gekündigt von 14. Das kann mit mir zusammenhängen, muss aber nicht. Was jeder neue Teamleiter braucht, ist Unterstützung durch die Organisation. Also ich persönlich habe erfahren, also einen Kurs belegen dürfen, Leadership Essential Education heißt der, wo mir so die Grundbegriffe der Teamleitung beigebracht wurden. Das fand ich so interessant, dass ich noch den zweiten Teil hinterhergeschoben habe auf freiwilliger Basis und dann mit einem Certificate of Advanced Studies, das ist ein Tippfehler, abgeschlossen habe. Wenn man mich vorher gefragt hätte, was meine Berufsentscheidung wäre, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, hätte ich immer gesagt Medizin, Informatik, weil ich das total spannend finde, heute im Zeitalter von Machine Learning mit selbstlernenden Prothesen zum Beispiel zu arbeiten oder mit erweiterter Diagnostik, mit Large Language Models zu arbeiten. Das finde ich hochinteressant. Heute könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar ein Studium angewandte Psychologie zu machen. Aber das habe ich erst tatsächlich dadurch gelernt, dass ich diese Kurse gemacht habe. Kommen wir zu den Dingen, die ich gelernt habe und die mir bestätigt wurden. Gute Fachkräfte für irgendwas werden nicht automatisch gute Leiter. Als Beispiel habe ich mal so einen Werkstattmenschen rausgenommen, der wahnsinnig gut darin ist, Autos zu reparieren. Eine Beförderung für den wäre, tollere Autos zu reparieren, vielleicht Ferraris zu reparieren. Eine Beförderung für den ist nicht, die Werkstatt zu leiten. Es braucht ganz, ganz andere Fähigkeiten, um eine Werkstatt zu leiten, als die, die jemand mitbringt, der gut Autos reparieren kann. Wenn ihr glaubt, dass der nächste Beförderungsschritt für euch nur ein Schritt in die Leitung ist, denkt da bitte mal drüber nach. Zur Leitung gehört mehr als nur die fachliche Kenntnis. Und wenn euch euer Unternehmen keine Möglichkeit bietet, euch weiterzuentwickeln, weil ich habe in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, gelernt, dass Fachkarriere eigentlich eine Illusion ist. Häufig. Man bekommt manchmal sogar noch nicht mal mehr Geld, wenn man eine neue Rolle übernimmt. Überlegt euch gut, ob ihr diesen Schritt Richtung Leitung machen wollt. Leitung sorgt auch für viele schlaflose Nächte, das kann ich euch sagen, wenn ihr Leute habt, mit denen ihr es schwierig habt oder die es schwierig haben. Vielleicht in dem Zusammenhang mal, ich möchte euch jetzt nicht alle mit Flaschen Wasser vergleichen, aber wenn ihr am richtigen oder falschen Ort seid, kann es einfach sein, dass ihr unterschiedlich bewertet werdet. Und wenn ihr schlechter bewertet werdet, als ihr euch fühlt, ist vielleicht der richtige Weg, einen anderen Ort zu finden, in dem ihr euch wohlfühlt. Es hilft sehr, Ahnung vom Fachgebiet zu haben, aber ist nicht nötig. Wir reden auf der einen Seite Fachkräfte für Engineering beispielsweise und auf der anderen Seite reden wir von Fachkräften für Management. Das muss nicht viel miteinander zu tun haben. Denkt bitte daran, es gab Minister in Deutschland, die von einem Ressort ins andere gewechselt sind. Nehme mal an, dass sie vom ersten Fachbereich Ahnung hatten, vom zweiten dann aber nicht mehr so in der Tiefe, dass sie wirklich fachliche Leiter hätten sein können. Aber sie haben dann Berater, mit denen sie zusammenarbeiten, beispielsweise. Und wenn ihr anfangt, Teamleitung zu machen, dann wird ein bestimmter Prozentsatz eurer Arbeit damit zu tun haben, Menschen zu führen oder Teamleitungsaufgaben zu übernehmen. Das heißt, ihr macht weniger fachliche Aufgaben. Und das bedeutet, dass die Leute in eurem Team fachlich immer besser werden, ihr aber nicht. Das heißt, der Vorsprung, den ihr vielleicht zu Beginn eurer Karriere hattet vor den Leuten, der nimmt immer mehr ab. Es hilft, Ahnung vom Fachbereich zu haben. Es hilft, Ahnung, Überblickswissen zu haben. Aber es ist absolut nicht nötig, um Teamleiter zu sein. Was man verstehen muss, Leader besteht aus einer Menge an Fähigkeiten, die man lernen kann und die man auch lernen muss. Auch unangenehme Gespräche führen kann man lernen. Das ist möglich. Und ich komme nochmal darauf zurück, Liebe für Menschen muss man mitbringen. Wenn man total introvertiert ist und nichts mit Menschen zu tun haben will, dann ist eine echte Leitung und eine Leitung von Personen vielleicht der verkehrte Weg. Es braucht Rückendeckung. Wenn ihr anfangt in der Rolle, macht ihr Fehler. Wer keine Fehler macht, der lügt. Tut mir leid. Ihr macht Fehler und es braucht jemanden über euch, neben euch, der euch hilft auf dem Weg, der euch einen Arm gibt, der euch eine Krücke gibt, wie auch immer, der euch unterstützt auf dem Weg. Wenn ihr keine Rückendeckung habt, bräucht ihr das gar nicht erst in Angriff nehmen. Sucht euch einen Mentor, jemanden, der euch begleitet. Meine damalige Vorgesetzte hat mich da unterstützt und die war auch immer für Fragen ansprechbar und die hat mir auch sehr geholfen. Sucht euch einen Mentor. Er muss nicht in der gleichen, oder er oder sie muss nicht in der gleichen Firma sein, das ist nicht nötig, aber sucht euch jemanden, eine Person, die euch unterstützen kann und die euch begleiten kann. Sonst wird das Ganze super schwierig. Und das ist der größte Tipp, den ich euch geben kann. So habe ich nämlich auch angefangen. Sei der Teamleiter oder die Teamleiterin, die ihr selber gerne gehabt hättet. Ihr werdet merken, dass das nicht immer geht. Aber das als Maß zu nehmen und damit anzufangen, ist, halte ich für eine sehr gute Idee. Es gibt keine Patentrezepte. Menschen sind unterschiedlich. Gerade jetzt, wir reden sehr häufig jetzt von Homeoffice versus Präsenzkultur. Es gibt Menschen, für die ist Homeoffice nicht geeignet. Das wird vergessen. Es gibt Menschen, die müssen enger geführt werden. Es gibt Menschen, mit denen müsst ihr regelmäßig auch im Homeoffice Kontakt aufnehmen und gucken, dass sie arbeitsmäßig vorwärts kommen. Es gibt Leute, die kommen mit Freiheit nicht gut zurecht. Es gibt Leute, die können das wahnsinnig gut. Viele von uns können das wahnsinnig gut. Aber es gibt eine Menge Leute, die es nicht so gut können. Und die Leute, die es nicht so gut können, die müsst ihr als Leiter in einem verteilten Team auch betreuen können. Und Leistungsvermögen sind auch unterschiedlich. Das heißt, jemand, der vielleicht enger betreut werden muss, kann bessere Ergebnisse bringen als jemand, der im Homeoffice ist und dort autonom arbeitet. Menschen sind unterschiedlich schnell. Und jetzt alle über den gleichen Kamm zu scheren und zu sagen, der Fritz hat mir das Ergebnis in 2 Wochen gebracht, du brauchst aber 6 dafür. Die beiden können trotzdem alles geben, ihren Job zu erledigen, sind vielleicht aber fachlich nicht, haben das fachliche Vermögen nicht, das in der gleichen Geschwindigkeit zu tun. Deswegen sollte man als Leiter oder Leiterin immer wissen, wo die Leute stehen. Und wenn es gut läuft, wisst ihr auch, wo die Leute privat stehen. Wenn die Leute Familienveränderungen haben, wenn es einen Todesfall gab, wenn es eine Geburt gab, dann wirkt sich das automatisch unabdingbar aufs Arbeitsleben aus. Ich muss leider dazu sagen, ich halte das Wort Work-Life-Balance für höheren Schwachsinn, wenn es um Wissensarbeiter geht. Wenn mich ein Arbeitsproblem beschäftigt, beschäftigt mich das auch zu Hause. Wenn ich Stress mit meiner Frau habe, nehme ich den Stress auch mit auf die Arbeit und werde auch auf der Arbeit explodieren beim kleinsten bisschen. Es gibt die hundertprozentige Trennung nicht. Ich kenne wenige Wissensarbeiter, die das wirklich können. Nein, ich kenne keinen Wissensarbeiter, der es wirklich kann. Ihr müsst vielleicht auch einen Blick darauf haben, was ihr wirklich beeinflussen könnt. Das sogenannte Modell des Circles of Influence. In der Mitte findet ihr Dinge, die ihr kontrollieren könnt. Ihr könnt euch selber in weiten Dingen kontrollieren. Ihr könnt die Leute in dem Ring drumherum beeinflussen. Da finden sich eure Teammitglieder. Die sind nicht im Circle of Control. Die sind im Circle of Influence. Die sind eine Stufe höher. Und dann gibt es Sachen, wo ihr gar nichts tun könnt. Circle of Concern heißt so viel wie, wir können nichts machen, wir müssen das hinnehmen, was von da kommt. Ihr könnt Menschen nicht kontrollieren. Ihr könnt Menschen anleiten, Dinge zu tun, aber ihr könnt Menschen nicht kontrollieren. Das geht einfach nicht. Egal, ob ihr es wollt oder nicht, es geht nicht. Eine Sache, die man auch gelernt haben sollte, ist die Teamuhr nach Tuckman. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Es fängt an, wenn ein neues Team zusammenkommt, dann ist man in der Forming-Phase, da findet das Team sich zusammen. Dann beginnt die Storming-Phase, wo so jeder seine Claims absteckt und sagt, ich bin aber der Beste hier und du musst das langsam mal anerkennen, dass ich der Beste bin. Dann normiert sich das Ganze, dann sind die Rollen so ein bisschen klar. Und erst wenn klar ist, wie miteinander gearbeitet ist, dann geht es in Performing. Also, dass man wirklich als Team was performt. Und dann gibt es noch eine fünfte Phase, das Adjoining, das ist bei Projektteams, wenn die Teams wieder aufgelöst werden. Aber wenn jemand Neues ins Team kommt oder wenn jemand aus dem Team rausgeht, dann dreht ihr die Uhr wieder rückwärts und findet euch in einer der vorherigen Phasen wieder. Dann fängt es wieder an. Das Forming passiert vielleicht nicht, aber fängt wieder an, dass die Leute sich untereinander unterhalten, wer welche Rolle im neuen Team ohne die Person oder mit der neuen Person übernehmen wird. Und das ist ständig, das passiert jeden Tag aufs Neue. Immer wenn sich Änderungen im Team ergeben, dreht sich die Uhr zurück und wieder vorwärts hoffentlich. Ich kenne viele Teams, die haben den Performance-Level nie erreicht. Kennt ihr vielleicht auch, wenn sich so Projektteams relativ schnell wechseln. Oder wenn, wie bei mir gerade beschrieben, wenn ich alle halbe Jahr eine neue Rolle habe. Wie sollst du da anfangen zu performen? Das geht einfach nicht. Aber das ist natürlich ein Modell, klar, man kann über Modelle streiten oder auch nicht. Ich habe herausgefunden, dass es stimmt, das funktioniert, dieses Modell. Versteht bitte, wie ihr Geld verdient in der Firma. Versucht das zu verstehen. Ja, bei Staatsbetrieben gut steuern, aber versucht auch zu verstehen, wie Geld verwaltet wird oder wofür Geld ausgegeben wird. Wie ist das Business meines Unternehmens, in dem ich gerade bin? Es gibt Wahrheiten. Euer Team sieht vielleicht die äußerst linke Wahrheit. Eure Manager, die Leute, die über euch sind, sehen vielleicht die äußerst rechte Wahrheit. Ihr steht so ein bisschen in der Mitte und müsst versuchen, ein komplettes Bild davon zu finden. Ihr müsst versuchen, das komplette Bild zu sehen. Und im Idealfall könnt ihr eurem Team das komplette Bild vermitteln und auch euren Vorgesetzten das komplette Bild vermitteln. Vermitteln. Ihr habt eine Mittlerrolle in dem ganzen Spiel. Ihr habt eine Mittlerrolle nach oben und ihr habt eine Mittlerrolle nach unten. Unten hört sich immer doof an, aber es ist halt so, dass es hierarchisch ist. Kann man sagen, wie man will. Wechsel sind möglich. Also deswegen seid ihr ja auch hier, weil ihr auch zum Teil euch überlegt habt, sowas zu machen, obwohl ihr aus der fachlichen Verantwortung kommt. Und es ist als alter Sack und alte Schachtel eben auch möglich. Alte Säckchen fand ich doof, deswegen habe ich alte Schachtel geschrieben. Also es geht also auch in beide Richtungen. Aber was man verstehen muss, als Senior im Engineering wird man Junior im Leadership oder Junior im Management. Man fängt dann neu an. Und wenn ihr Pech habt, zeigt das auch das Gehalt. Dass ihr einfach runtergestuft werdet, weil ihr als Junior eine andere Rolle übernommen habt. Generell ist es so, beschützt das Team, das finde ich wichtig. Aber immer daran denken, woher das Geld kommt und wer euer Gehalt bezahlt. Ihr habt auch eine Verpflichtung Richtung Unternehmen. Und das ist vielleicht noch all, und das ist das wirklich Wichtige, wenn ihr bis jetzt immer Freund eurer Teammitglieder wart, das endet irgendwann. Ab irgendeiner Stelle seid ihr der Leiter und habt gesagt Sachen und derjenige mit dem oder diejenige, mit denen ihr zusammenarbeitet, die müssen das tun, was ihr sagt. Ab irgendeinem Punkt seid ihr nicht mehr Freund oder Freundin und könnt das nicht mehr auf der freundschaftlichen Ebene machen. Entschuldigung. Und was man vielleicht lernen muss und was mir persönlich immer noch schwerfällt, ist Nein zu sagen. Und zwar auch Nein nach oben zu sagen, das kriegt man hier überall eingetrichtert, aber auch Nein nach unten zu sagen. Auch wenn eure Leute etwas von euch wollen, könnt ihr nicht zu allem Ja sagen, das geht nicht. Und unabhängig davon, ob ihr eine Teamleitung macht oder nicht, das sind Fähigkeiten, die man auch im Alltag braucht. Und eine Erfahrung, die man leider auch machen muss, wenn ihr gewohnt seid, mit euren Leuten in den Kaffee zu gehen, es wird nicht mehr alles mit euch besprochen werden. Da ist auf einmal eine unsichtbare Hürde da. Ihr seid vielleicht nicht mehr der ihr vorher wart, weil ihr seid jetzt das Bindeglied nach oben. Ihr seid jetzt disziplinarisch vorgesetzt. Das, was die Leute sagen, kann zu negativen Konsequenzen führen. Wird wahrscheinlich nie und ihr wollt das auch nicht, aber die Hürde ist einfach da. Meine Chefin hat mal gesagt, ja, aber ich lache und lache mit den Leuten und gehe mit den Leuten Kaffee trinken. Ja, aber die Distanz ist da. Auch wenn sie nicht ausgesprochen ist, die Distanz ist da. Und jetzt zu dem, wie ihr vielleicht dazu kommen könnt, ein bisschen in die Nähe zu kommen. Das, was ich am spannendsten finde an der ganzen Reise, ist, dass ich mich selber angefangen habe, besser kennenzulernen. Weil ich mich stärker, viel, viel stärker als vorher mit mir selber beschäftigt habe. Weil das, wie ich meine Teammitglieder kennenlernen muss, fände ich natürlich zuerst bei mir an und ich versuche mich selber auch da auf der Reise besser kennenzulernen. Ich versuche auch selber besser kennenzulernen, was meine Fähigkeiten und Fertigkeiten in dem Ganzen sind. Es gibt drei Tests, die ich gleich vorstellen werde, die euch helfen können, zu wissen, wo ihr da steht. Zwei von den Tests sind kostenpflichtig. Überlegt euch, ob ihr das machen wollt. Das ist eine Investition in eure eigene Zukunft. Wenn ihr Glück habt, bezahlt das euer Arbeitgeber oder eure Arbeitgeberin. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr das vielleicht selber bezahlen. Und das ist sowieso generell, Führung fängt damit an, euch selber zu führen. Das heißt, ihr müsst auch selber wissen, wo ihr steht. Ihr müsst wissen, wo eure Teammitglieder stehen, aber ihr müsst auch wissen, wo ihr steht. Ihr müsst wissen, was eure Beurteilung beeinflusst. Und deswegen als führende Person müsst ihr auch wissen, wo ihr selber steht. Es gibt das VIA-Inventar der Stärken. Die Folien werde ich hinterher natürlich hier bei der Frostcon hochladen, ohne die Tippfehler. Das habe ich gemacht und da sieht so ein Ergebnis so aus, dass man 24 Stärken genannt bekommt und inwiefern, mit wie viel Prozent diese Stärken auf euch zutreffen. Das ist ein Auszug aus meinem Inventar der Stärken und die finden mich wirklich nett, die finden, dass ich freundlich bin. Ich habe sehr stutzen müssen über Vergebungsbereitschaft. Das kann heißen, dass ihr nicht nachtragend seid. Das habe ich mir erklären lassen müssen, weil ich es nicht verstanden habe, ehrlicherweise. Das ist also auch eine Stärke. Das ist ein Test, der ist gratis, der ist wissenschaftlich fundiert. Das sind, glaube ich, so 260 Fragen, die man da beantworten muss. Und das ist eine halbe Stunde, die das braucht. Aber dann wisst ihr ungefähr, wo eure Stärken sind. Dann gibt es den Test 16 Personalities, da habt ihr auch schon vielleicht von gehört. Es gibt eine Basisversion, die ist gratis und es gibt eine erweiterte Version, die kostet Geld. Ich habe mir nicht in die Folie aufgenommen, was die kosten, das kann ich euch aber gerne raussuchen. Und da bin ich, bitte? Habe ich es doch aufgenommen? Ach ja, stimmt. Ich will ja die Folie nicht ablesen. Es ist so unglaublich, endlich verstanden. Nein, und im Test der 16 Personalities bin ich Protagonist. Da ist eine Frage. Ist das Myers Briggs, hast du gefragt? Ja. Sagt mir nichts, weiß ich nicht. Also Myers Briggs ist ein Persönlichkeitstest, der auch mit diesen vier Buchstaben arbeitet. Ich kenne ihn nicht, aber es kann sein, dass das so ist. Das wird hier vorne bestätigt. Ich weiß es, aber kann es aus eigener Erfahrung nicht sagen. Da bin ich halt zum Beispiel Protagonist. Und dann gibt es den Test, den sehr viele kennen, der immer Geld kostet. Also die Top 5 Stärken bekommt man für 20 Euro, die alle 34 Stärken für 50 Euro. Das machen sehr, sehr viele Führungsorganisationen. Wenn irgend so ein Asset, wenn irgendwelche externen Coaches in eure Firma kommen, die machen meistens Clifton Strengths Assessments. Also ich habe den auch durch ein externes Assessment bekommen und habe da halt festgestellt oder feststellen dürfen, dass mir die Entwicklung von Menschen sehr am Herzen liegt. Eigentlich auch eine Fähigkeit, die sehr, sehr hilfreich ist, wenn man mit Menschen zu tun hat. Vorstellungskraft ist dann auch wichtig. Er zeigt sich sehr mit sehr starker Fantasie. Ja, genau. Das Schöne an allen drei Tests ist, dass es nicht darum geht, eure Schwächen aufzulisten, sondern es sind wirklich Stärkentests. Die listen Stärken in einer Reihenfolge auf. Also der VIA-Inventar der Stärkentest hat zum Beispiel bei mir gezeigt, dass meine Spiritualität ziemlich am Ende ist. Also ich habe keine Spiritualität nach diesem Test. Inwiefern das alles richtig ist, kann ich nicht beurteilen, aber mir hat es geholfen in meiner Entwicklung, um festzustellen, wo ich stehe. 16 Personalities, die geben dir halt eine Persönlichkeit raus. Auch positiv, also es sind alles positive Tests, alle, die mit einem positiven Ergebnis kommen. Und klar, wenn so ein Test Clifton Strength Assessment heißt, dann geht es da um Stärken. Genau. Aus der Praxis vielleicht noch zwei Sachen, ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit liege. Ganz gut. Aus der Praxis vielleicht noch, ich habe mit meinem Team Delegation Poker gespielt. Delegation Poker, im Delegation Poker stellt man fest, wer welche Entscheidung treffen soll. Und das Ganze geht, die Stufe 4, die Karte, die ihr da mit der 4 seht, heißt, dass man im Dialog eine Entscheidung trifft. Die Stufe 1 heißt, dass die Teammitglieder die Entscheidung treffen. Die Stufe 7 heißt, dass der Teamleiter die Entscheidung trifft und dann gibt es verschiedene Abstufungen dazwischen. Und Teammitglieder, so wie ich, haben immer gesagt, dass sie gerne mitbestimmen wollen. Das ist total, total spannend, welche Fragen man da mal zum Beispiel treffen kann. Wer entscheidet, wann jemand Urlaub nehmen kann? Würden wir alle sagen, das Team. Wer entscheidet denn im Team, wer in einer kritischen Phase Urlaub nehmen darf? Wenn die Hütte brennt, wenn Abgabetermin ist, ist es dann immer noch das Team? Wer entscheidet, natürlich alles im Rahmen dessen, was euer Unternehmen euch vorgibt, wer entscheidet, welche Technologie eingesetzt werden darf? Welche Tools auf eurem Desktop eingesetzt werden dürfen? Nehmen wir mal an, ihr haltet ein Budget von x Euro, was ihr verwenden dürft, um Tools für euren Desktop zu kaufen. Wer entscheidet denn, was auf eurem Desktop zum Einsatz kommt? Wer darf entscheiden, ob ein Inkrement, was ihr gemacht habt, production ready ist, ob ihr das wirklich in Produktion geben dürft? Der Teamleiter? Das Team? Wir haben gerade festgestellt, die Experten, die Leute, die fachlich am besten Ahnung haben, das sind die Leute, die im Team sind. Muss es dann der Leiter entscheiden? Ich habe festgestellt, dass Leute, die schon in agilen Kontexten gearbeitet haben, verstanden haben, was ich damit wollte. Die anderen haben gesagt, das musst alles du entscheiden, weil du als Teamleiter musst später die Entscheidung nach oben vertreten. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass es den Punkt gibt, disagree and commit, dass man sagt, ich stimme euch zwar nicht zu, aber ich committe mich auf das Ziel, also ich bestätige das Ziel, was ihr habt. Und was sie dann noch gar nicht verstanden haben, ist, dass sie genau so leben. Wenn Sie eine Entscheidung von oben bekommen, hinter der Sie nicht stehen, müssen Sie sie ja auch ausführen. Ob ich das jetzt nur nach oben mache, dass der Teamleiter was vertritt, was das Team entschieden hat, oder ich mache es nach unten als Teammitglied und ich muss ein Ding tun, wo ich nicht hinterstehe, das Disagree and Commit, das funktioniert in beide Richtungen. Und wenn das Unternehmen euch Dinge vorgibt, die ihr nicht ausführen wollt, aber die ihr ausführen müsst, ist es auch ein Disagree and Commit. Eigentlich leben wir alle schon so. Das ist jetzt im Delegation Poker wird das nur relativ, relativ klar, dass es Entscheidungen gibt, die auch das Team einfach treffen darf und auch sollte. Und je mehr das Team entscheiden kann, desto weniger Arbeit habt ihr da. Also ich möchte keine Urlaubsanträge abzeichnen. Wirklich nicht. Unser Tool gibt das gar nicht her, aber ich möchte gar nicht dazu kommen, dass ich Urlaub genehmigen muss. Das kann das Team viel besser. Wenn es Leute gibt, die tief in den Projekten drinstecken, die wissen ganz genau, in welcher Phase sie Urlaub machen können und die wissen ganz genau, wann sie Sachen übergeben können. Wenn das mal nicht funktioniert, dann seid ihr natürlich in der Berichtspflicht, aber dann kann man sich das immer noch mal anschauen. Meine Meinung ist, das Team sollte solche Sachen selber entscheiden. Das ergibt keinen Sinn, dass das der Teamleiter macht. Dann hat mir das kostenlose Buch Debugging Teams sehr geholfen. Das kann man auf der Webseite als PDF und EPUB runterleben und man kann es auch online lesen. Das ist von zwei Ex-Google-Mitarbeitern geschrieben worden. Und die haben zum Beispiel zusammengetragen, was Säulen für gute Zusammenarbeit im Team sind. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor, aber es gibt halt drei Pfeiler, auf die man achten sollte, und zwar Bescheidenheit, einfach zu verstehen, dass man nicht alles weiß. Das sollte man gerade auch als Teamleiter wissen. Grundsätzlich Respekt zu haben füreinander und für das, was man tut. Und dass eine der wichtigsten Sachen ist, Vertrauen aufeinander zu haben. Ihr habt den Begriff Psychological Safety wahrscheinlich alle schon gehört, psychologische Sicherheit. Dass das A und O im Team, dass es psychologisch sicher ist, dass Leute das sagen können, was sie sagen wollen. Das ist eine eurer Hauptaufgaben, das hinzubekommen. Wenn ihr sonst nichts macht und auch sonst nichts leitet und sonst nichts entscheidet, sorgt dafür, dass das Team sicher ist. Im gleichen Buch finden sich auch die drei Motivationsregeln nach Dan Pink. Also jeder, der wirklich, ich komme gleich zu dir, jeder, der als Wissensarbeiter arbeitet, möchte gerne Autonomie in seinen Entscheidungen haben, möchte halt sein Arbeitsumfeld selber bestimmen können in weiten Teilen, in den Grenzen, die einem gesetzt werden. Das gilt für jeden von uns. Wir wollen in dem, was wir tun, besser werden. Wir wollen es zur Meisterschaft bringen, Mastery. Und wir wollen Sinn in unserer Arbeit sehen. Wir wollen nicht diese Woche eine Arbeit machen, die nächste Woche weggeworfen wird. Ein Kollege von mir, der Chef der Berufsbildner war in der Firma, in der ich gearbeitet habe, der hat immer davon gesprochen, dass die Lehrlinge keinen Edelschrott produzieren sollen. Sondern das, was sie machen, soll später auch im Unternehmen eingesetzt werden. Es gibt nichts, was mehr demotiviert, als Dinge zu tun, die hinterher weggeworfen werden. Du hattest eine Frage. Die Frage war, ob da die dritte Säule in der Folie ein Vertrauen ist oder psychologische Sicherheit. Laut dem Buch ist es Vertrauen, aber Vertrauen basiert auf psychologischer Sicherheit. Das lässt sich nicht voneinander entkoppeln. Also ich muss das wiederholen. Also die Meinung war, dass sie laut der Beschreibung, dass sie damit Vertrauen meinen, aber dass sie psychologische Sicherheit meinen, aber Vertrauen schreiben. Ich kann sein, dass ich das falsch übersetzt habe. Das Buch ist in englischer Sprache. Was für mich vielleicht wichtig ist, ist, dass es verzahnt. Ich glaube nicht, dass es das eine ohne das andere geben kann. Ich glaube, dass es das Vertrauen psychologische Sicherheit bedingt und psychologische Sicherheit Vertrauen bedingt. Das ist eine Wechselwirkung für mich. Kann man anderer Meinung sein? Das finde ich in Ordnung. Für mich ist das so. Ist das okay für dich? Gerne. Genau, Autonomy, Mastery and Purpose, habe ich gerade erzählt. Eins, was ich euch auch mitgeben kann, was ihr vielleicht mit überall da machen könnt, wo ihr irgendwo neu seid, ob ihr neu beim Kunden seid oder ob ihr neu in einem Team seid oder ob ihr neu mit irgendwelchen Teams zusammenarbeitet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ist, was man machen muss, um sinnvoll miteinander zusammenarbeiten zu können. Klärt die Regeln der Zusammenarbeit. Wie tretet ihr in Dialog? Welche Tools benutzt ihr, um miteinander zu arbeiten? Es gibt Teams, die arbeiten Chat first, es gibt Teams, die arbeiten E-Mail first, es gibt Leute, die machen mehr Telefonanrufe. Stellt die Regeln der Zusammenarbeit auf. Seid pünktlich bei Meetings. Eigentlich absolut klar. Ich habe bei mir im Team die Regel ausgegeben, no Notebooks in Meetings. Weil ich gemerkt habe, wenn die Leute ihre Notebooks aufklappen, sind sie nicht bei der Sache. Das heißt, derjenige, der Betriebsaufgaben zu erledigen hatte und auf Tickets reagieren musste, der hatte sein Notebook offen. Derjenige, der präsentiert hat, hatte das auch offen und alle anderen hatten das Notebook zu. Ich habe auch erlebt, dass Leute mich nach einem halben Jahr gefragt haben, warum denn diese und jene Entscheidung getroffen wurde. Und da konnte ich sagen, weißt du, in dem Meetingprotokoll von dem Meeting steht drin, dass wir das gemeinsam entschieden haben. Du warst übrigens auch da. Du stehst in der Teilnehmerliste. Elementar ist, klärt Erwartungen, die ihr habt. Klärt Erwartungen, die ihr an das Team habt und an euer Gegenüber habt, auch an euren Kunden habt. Ich habe das auch mit Kunden gemacht. Und fragt sie, welche Erwartungen sie an euch haben. Viele Missverständnisse kommen daher, dass man enttäuschte Erwartungen hat, meiner Erfahrung nach. Nehmt nicht an, dass alles, was ihr wisst, alle anderen auch wissen. Implizites Wissen explizit machen. Das heißt, Dinge, von denen ihr annehmt, dass andere sie wissen, schreibt sie irgendwo hin. In Wiki, in Dokument, in Regeln der Zusammenarbeit, wo auch immer. Und wenn ihr Leiter seid, führt durch Vorbild. Leiter oder Leiterin seid, entschuldigt bitte. Führt durch Vorbild. Das bedeutet auch, dass ihr nicht diejenigen seid, die Samstag 23 Uhr Mails an eure Teammitglieder schreiben. Wenn ihr das von eurem Team erwartet, dass sie das regenerieren, zeigt ihnen, dass ihr das auch tut. Ja, bitte. Ja. Ja, also der Satz war, dass man ja sicherstellen muss, dass die Leute am nächsten Tag bereit sind, ihre Arbeit zu tun und dass man dann manchmal abends auch noch Dinge schreiben muss, richtig? Ja. Ja, aber ich kann ja auch morgens um 6 Uhr aufstehen und Mails schreiben. Ich muss ja nicht nachts um 11 Uhr die Mails schreiben und ich muss ja nicht samstagabends die Mails schreiben. Ich kann mich auch versuchen, ein bisschen besser zu organisieren. Ich bin ja eigentlich auch für x Stunden pro Woche eingestellt. Ich sollte ja meine Arbeit auch in x Stunden pro Woche machen. Und wenn ich von meinen Leuten erwarte, dass sie nicht am Wochenende arbeiten, dass sie keine Überstunden machen, und ich zeige, dass ich Überstunden mache und eigentlich meine Arbeit nicht in der Zeit geregelt bekomme und dass ich am Wochenende durcharbeiten muss, um meine Arbeit zu machen, dann bin ich ja meinen Leuten gegenüber ein schlechtes Vorbild. Also die Sache ist, wenn man abhängig ist von höheren Personen, die das dann auch machen, die sollten ja auch durch Vorbild führen. Ja, also es ist nicht so. Es ist nicht so. Aber ich nehme mich noch wirklich am Riemen und ich antworte erst am nächsten Tag. Ich habe ein Handy von der Firma, wo ich auch die Arbeitstools drauf haben darf, wo ich auch nachlesen kann. Ich schalte die Benachrichtigung aus ab 18 Uhr. Ich habe frei. Ich habe nicht ständig Bereitschaft. Ich arbeite nicht bei der Polizei, die unter ständiger Bereitschaft sind. Ich habe dann einfach frei. Und wenn mein Vorgesetzter das nicht einsieht, ist es vielleicht falsch, dass ich in der Firma bin. Oder dass ich den Vorgesetzten habe. Leute kündigen ja meistens wegen dem Vorgesetzten und nicht wegen der Firma. Aber wenn das von mir erwartet wird, ist die Rolle, in der ich bin, vielleicht verkehrt oder der Vorgesetzte ist falsch. Er soll dich ja auch nicht kaputt machen, oder? Irgendwer hat hier gerade noch was gesagt? Dafür gibt es ja auch eine Managementbereitschaft. Wenn es das in Unternehmen gibt, so Manager on Duty, das habe ich auch schon gehört, gibt es leider nicht überall. Aber ja, sollte eigentlich sein. Wenn es wichtig wäre, müsste es das geben. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Das spricht sich jetzt sehr leicht, aber ich kann nicht Wasser predigen und Wein saufen. Oder ja, ich kann nicht sagen, dass die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, das nicht tun sollen und ich lebe vor, dass ich das tue. Ja, also die Aussage war, wenn das mein Team ist und ich da Verantwortung habe und ich auch da die Leute einstelle und ich Abhängigkeit nach oben habe, die mich vielleicht steuern wollen und die dann auch in meiner Freizeit mich steuern wollen, aber dann muss man vielleicht wirklich Nein sagen. Schwer, also ich sag wirklich nicht, dass es leicht ist, wirklich nicht. Aber ich habe unter anderem auch deswegen die Rolle gewechselt. Ja. Weil es eben auch erwartet wurde. Ja.
Ich hatte in meiner ganzen über 30-jährigen Berufserfahrung eine Chefin gehabt. Die hat zu uns gesagt, wenn ihr Fehler macht, ist es okay, seid Menschen, ihr könnt es mir sagen. Wenn ich rausfinde, ihr habt es verschwiegen, dann ist die Hölle los. Eine einzige Chefin in meiner ganzen Lebenszeit, die so mit uns gesprochen hat. Es gab noch einen Fall, sie war für die Abteilung zuständig. Wir hatten einen eigenen Chef unter ihr gehabt, der vor uns war. Der ist gegangen und hat sie gefragt, was wollt ihr? Soll ich euch managen oder könnt ihr euch selber organisieren? Und sie hat auch, wir organisieren uns selber. Sie hat das akzeptiert, es hat auch funktioniert. Also, aber das ist ein Einzelfall von vielen Chefs, die ich gehabt habe. Bei meisten heißt es immer nur, das ist falsch, das ist verkehrt, du musst das so machen. Und wenn von oben runter Entscheidungen kommen, wo der Teamleiter versuchen kann, den Rücken zu decken für das Team, das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und da muss eben Disagree and Commit hochgezogen werden, was von 20 Fällen 19 Mal der Fall sein wird.
Ja, ich versuche das mal wiederzugeben, dass die Leute im Stream da auch was davon haben. Also eine Aussage war, dass es eine Chefin gab, die gesagt hat, sagt mir bitte, wenn was schief läuft, ihr seid Menschen, ihr macht Fehler, ich trete euch in den Hintern, wenn ihr das nicht tut, also sprichwörtlich, ich finde es nicht gut, wenn ihr das nicht tut, und die dann auch gesagt hat, ihr könnt von mir organisiert werden oder ihr organisiert euch selber, und hat es dem Team überlassen, hat aber dann, wenn das Team das entschieden hat, auch die Verantwortung dafür übernommen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Gerade wenn, wir haben gerade darüber gesprochen, gerade wenn das Team Entscheidungen trifft, hinter denen ich als Person nicht stehe, ich aber dem Team die Freiheiten gebe, die Entscheidung zu treffen, muss ich dahinter stehen. Das ist meine Aufgabe als Leiter. Und ja, vielleicht noch hier der Hinweis, wir haben in dem Podcast, den Sujeevan und ich zusammen machen, darüber gesprochen, über das Neue hier, was man da machen sollte. Genau. Ja. 120 Folien später. Nein, so viele waren es nicht. Habt ihr noch Fragen? Oder Aussagen? Oder?
Wo ist das Mikrofon?
War das eine Frage? Ich komme gleich.
Also Gerhard hat überflüssigerweise gefragt, wo das Mikrofon ist. Wertschätzender Umgang miteinander ist übrigens auch wichtig.
Ich komme hoch.
Wonach hast du die drei Persönlichkeitstests ausgewählt?
Das Clifton Strengths Assessment habe ich im Rahmen eines Offsite-Meetings im Management gemacht. Also da wurde dieser 20-Euro-Test wurde spendiert von der Firma, dass wir feststellen konnten, wo wir sind. Ich war von den Ergebnissen sehr überrascht und habe dann den Rest noch dazu gekauft. Von den 16 Personalities habe ich in einer Hundetrainerausbildung erfahren, dass es das gibt. Und habe das dann gemacht, da habe ich auch die Gratis-Version gemacht, und da ich gerne mehr über mich wissen möchte, habe ich dann die erweiterte Auswertung auch gemacht. Und das VIA-Inventar der Stärken, das habe ich im Rahmen meiner Ausbildung gemacht. Genau. Also es gibt noch wahrscheinlich Tausende, Hunderte und Tausende von anderen Tests, du hast ja gerade selber noch einen genannt. Aber das sind die drei, die ich gemacht habe und hinter denen ich auch stehen kann.
Weitere Fragen? Okay, ich gehe mal jetzt hier rum.
Nein.
Wir brauchen es fürs Recording.
Ich bin sonst auch laut genug, aber das hilft den Leuten beim Video nicht.
Na gut, dann nehme ich das Mikro. Du hast eingangs gesagt, du hast ein Pferd.
Ja.
Was hast du von deinem Pferd mitgenommen dabei?
Angst? Also bevor wir das Pferd hatten, hatte ich Angst vor Pferden. Also ich habe gelernt, stärker auf Körpersprache zu achten. Interessanterweise hilft das auch bei Menschen. Pferde sind Fluchttiere, das ist anders als bei uns. Die laufen weg, wenn ihnen was spanisch vorkommt. Das haben wir auch zum Teil, dass wir Sachen weglaufen und nicht austragen. Ja, und dann weiß ich, dass es sehr viel Geld kostet, sehr viel Stroh frisst und dass ich mir das nicht so vorgestellt habe. Ähnlichkeiten zu Mitarbeitern könnte man da... Ja, egal. Aber ja, also wenn man genau hinguckt, findet man dann, also man kann in jedem Ding Parallelen finden, auch dass ein Blatt vom Baum fällt, also ja, wenn so ein Blatt vom Baum fällt, könnte auch jemand kündigen. Nein, aber es sind Säugetiere und Säugetiere zeigen zum Teil ähnliches Verhalten. Also deswegen Verhaltensbiologie spielt gerade für euch als Teamleiter auch eine große Rolle. Ja. Hier vorne war, glaube ich, noch. Ja.
Ich fand die No-Notebooks-Regel ziemlich interessant für Treffen. Hast du eine Idee, wie man das auf Online-Teams und Online-Treffen übertragen kann?
Gar nicht.
Okay.
es sei denn, du fängst an zu sagen, dass du Online-Meetings mit dem Handy machst. Aber das geht gar nicht. Also was man in jedem Fall machen kann, das ist meine Empfehlung, auch eine Regel der Zusammenarbeit, es wird immer die Kamera angemacht. Und ihr seht, wenn beim Gegenüber ein Fenster aufgemacht wird, was komplett weiß ist und was den Kollegen anstrahlt. Ja? Und ihr könnt auch da nochmal darauf hinweisen, wir müssen das Meeting nicht in der Zeit ausdehnen, wir müssen nicht die Zeit benutzen, die wir dafür vorgesehen haben. Wenn wir schneller durch sind, sind wir schneller durch. Wir müssen die Zeit nicht komplett nutzen. Aber wenn ihr nicht konzentriert dabei seid, werden wir sicherlich die Zeit brauchen. Weil es... Also ich weiß keine gute Regelung.
Du hast am Anfang von Punkten gesprochen, die du eigentlich nicht an Führung oder Leadership gemacht hast, zum Beispiel halt negative Gespräche oder Budgetplanung. Wie gehst du jetzt eigentlich damit um oder hast du das ist einfach als notwendiges Übel gesehen, wo du immer noch sagst, okay, ist es nicht so das meine, aber muss ich halt mitmachen? Oder hast du da irgendwelche Wege gefunden, damit auch gut umgehen zu können?
Ich schmeiß die Leute einfach raus. Nein, das kann man lernen. Also ich habe zum Beispiel in der Schweiz sagt man Bieler, das sind Gespräche zwischen zwei Leuten. Ich habe alle meine Bielers als Walks and Talks gemacht. Das heißt, ich bin mit den Leuten raus auf den Spaziergang gegangen. Und ich habe für mich selber gelernt, dass es sehr, sehr viele, also ich wusste gar nicht, dass es Walk and Talk heißt, als ich das gemacht habe. Ich habe das vorher schon mit Auszubildenden gemacht. Man geht schon mal in die gleiche Richtung. Das heißt, man macht schon mal was gemeinsam. Man kann, während man läuft, Stille viel, viel besser ertragen. Ja, und wenn man kann wirklich eine Frage stellen und wenn man in einem kleinen Raum zusammensitzt, ist es so, dass man mit dem Schweigen schlecht zurechtkommt. Das ist im Laufen nicht so. Und man kann dann auch mal eine harte Nuss zu knacken geben, das funktioniert auch. Und ich habe im Rahmen der Ausbildung halt auch mit Rollenspielen solche Sachen tatsächlich üben dürfen. Also es fällt mir immer noch nicht leicht. Ja, okay. Aber ich habe Methoden gefunden, wie ich damit umgehen kann.
Gut, danke.
Sehr gerne.
Weitere Fragen? Ja. Wo war die hier jetzt, die Frage?
Danke. Zu dem Schaubild mit der Teamuhr, hast du da eine Vorstellung von dem Zeitraum, den so ein Team braucht, um in die Performance-Phase zu kommen? Oder hängt das stark von der Teamgröße, dem Projekt, der Situation ab?
Es kann nie passieren. Also das kann ich dir mitgeben. Und es hat immer mit Leuten, mit Menschen zu tun. Das heißt, es gibt keine fixe Zeit, in der das passieren kann. Es gibt Teams, die finden sich schneller. Es gibt Teams, die finden sich weniger schnell und es kann tatsächlich auch dazu kommen, dass es nie passiert. Also wenn Wechsel relativ schnell nacheinander kommen, kann es sein, dass du gar nicht in die Phase kommst, dass es Performing werden kann. Tut mir leid, dass ich da keine bessere Aussage habe. Das ist so individuell.
Ja, das ist genau die Aussage, dass es passieren kann, dass du da nie hinkommst. Deswegen dachte ich, es wäre interessant zu sagen, okay, so lange braucht es auf jeden Fall. Das ist eine Sache, die nicht in Tagen, Wochen gehen kann.
Aber man kann sich überlegen, sag ich mal, wenn es zu lange dauert, und das ist auch wieder individuell, was ist zu lange, ob das Team in der Zusammensetzung richtig ist. Ja? Und dann vielleicht auch schauen, dass man vielleicht Charaktere findet, die besser miteinander zurechtkommen. Das geht nicht immer, ich weiß das auch.
Ich kann dazu noch was ergänzen. Ich versuche in meinen Teams diese Phasen explizit zu unterstützen. Also dadurch, dass wir Rollen explizit machen, dass wir Regeln explizit machen, dass die Leute sich kennenlernen, dass wir gucken, wer hat welche Stärken im Team. Und dadurch geht es auch schneller. Und wenn man das halt nicht unterstützt, dann kann es halt eben ewig dauern. Mhm.
Ja, das ist ein wunderbarer Hinweis, dass das Team sich besser kennenlernt, dass man die Skills und Stärken auch besser kennenlernt. Wir haben immer in den Teams angefangen, eine Skill-Matrix zu machen. Wir haben geguckt, welche Fähigkeiten wir brauchen und wir haben geguckt, wer welche Fähigkeiten schon hat. Und wir sind ja auch als Teamleiter in der Verantwortung, Menschen weiterzuentwickeln. Wer braucht wo noch eine Schulung? Wenn du sagst, du bist ein Betriebsteam, also du bist ein DevOps-Team und da hast du ja eine Betriebskomponente drin und es ist wichtig, dass die Leute alles im Basiswissen meinetwegen in der Containertechnologie haben und manche haben das halt noch nicht auf dem Level, dass sie Bereitschaft machen können, dann ist das sicherlich ein Ausbildungsplan, die Leute in die Lage zu versetzen, das zu tun. Und andersrum genauso, vielleicht gibt es Leute, die von Applikationen den Überplan haben und alles tun können. Und es gibt andere, die können das nicht. Wir sind jetzt im DevOps-Bereich, haben wir auch für die Applikationen Verantwortung. Das heißt, ich muss die Leute, die Ahnung noch nicht haben, gerade wenn ein Team neu zusammenkommt, muss ich in die Lage versetzen, dass sie das auch übernehmen können. Das heißt, wenn man so eine Skala von 1 bis 5 hat, dann würde ich von jedem erwarten, dass der Level 3 meinetwegen erreicht wird in den wirklich wichtigen Skills. Das kann man mit dem Team auch zusammen machen, oder sollte man sogar mit dem Team zusammen machen. Aber wenn Leute auf 1 oder 2 sind, dann ist es halt kritisch. Als Idee. Hier vorne war noch eine Frage.
Hier gerade noch eine.
Ach so, entschuldige bitte.
Ich habe einfach das Mikrofon bekommen, insofern mache ich es weiter. Nochmal zu den Persönlichkeitstests. Das eine ist ja so das Interesse oder das abstrakte Interesse an so einer Auswertung und so weiter. Mich würde interessieren, nachdem du diese Testergebnisse hattest, Was für Konsequenzen hast du daraus gezogen? Was hast du danach geändert? Oder was hast du angefangen zu machen oder aufgehört?
Hm. Mir brauchst du das nicht zeigen, du musst es im Publikum sein. Wir haben noch 5 Minuten. Also erstmal habe ich mich zum Teil bestärkt gefühlt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich habe mich selber besser kennengelernt und ich habe gesehen, dass es ein paar Stärken gibt, die ich nicht habe. Und ich habe daran gearbeitet, dass ich an diesen Schwächen oder fehlenden Stärken gearbeitet habe und mich da weiterentwickelt habe. Also eine Sache, die wir gerade schon angesprochen haben, ist schwierige Gespräche führen. Da habe ich ein Manko. Daran muss ich arbeiten. Das kann ich auch mit Leuten, mit meiner Mentorin, kann ich sowas auch trainieren. Also einfach lernen, sowas zu machen. In den Stärken habe ich mich meistens bestätigt gefühlt, auch wenn ich sie nicht immer verstanden habe. Aber in den Schwächen, also in den nicht so gut ausgeprägten Stärken, da habe ich zum Teil dran gearbeitet, wo ich es für sinnvoll gehalten habe. Und ich habe mich besser kennengelernt. Und das ist wirklich ein großes Plus, finde ich.
Ich würde gerne nochmal auf diese Uhr zurückkommen und die Zeit bis zur Performance,
ja.
Das näher quantisiert haben. Wenn es dazu kommt, dass das Team in die Performance-Phase kommt, wie lange dauert es, wenn es schnell geht? Wie lange dauert es, wenn es dazu kommt? Wenn es langsam ist?
Kann ich nicht sagen. Das weiß ich wirklich nicht.
In deiner Erfahrung?
Also in der neuen Rolle habe ich noch nie mit einem Performing Team zusammengearbeitet. Liegt einfach leider in der Natur der Sache, ja. Es gibt tatsächlich auch noch Kurse, die man auch noch machen kann. Managing High-Performance Teams gibt es dann auch noch mal eine Möglichkeit. Also es war meistens so, dass sie in der Norming-Phase zum Teil stecken geblieben sind, um die Regeln halt miteinander zu leben. Es könnte sein, dass in dem Team, wo ich jetzt gerade aktuell bin, dass es da bald dazu kommt. Aber da bin ich auch nicht Teamleiter, da bin ich nur einer von mehreren Epic-Ownern. Ja.
Hat jemand noch eine Frage? Sieht nicht danach aus. Ich bedanke mich bei dir, Dirk. Oder willst du noch ein letztes Wort sagen?
Dankeschön.